Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt ist die Fortsetzung aus dem Evangelium bei Lukas im 15. Kapitel. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie auf. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt drei Gleichnisse zum selben Thema, aus verschiedenen Perspektiven. Im Evangelium haben wir die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Silbergroschen gehört. Das ist die Perspektive Gottes, der etwas verloren hat und sich auf die Suche macht. Im dritten Gleichnis nun sehen wir die Geschichte aus der Perspektive des verlorenen Sohnes, der zum Vater zurückkehrt. Und zum Schluss kommen beide Perspektiven zusammen. Da sortiert es sich und da geht es dann auch um uns. Zunächst betrachten wir die Geschichte aus der Perspektive Gottes. Gott hat etwas verloren. Und das kommt nicht von alleine zurück. Darum macht er sich auf die Suche. Aus zwei Gründen. Zum einen hat er das Verlorene lieb, wie der Hirte sein kleines Schaf lieb hat. Es würde ihm das Herz zerreißen, wenn es irgendwo verhungern müsste. Und zum anderen ist das Verlorene für ihn wertvoll, wie ein Silbergroschen für eine arme Frau. Gottes Liebe dreht die Verhältnisse um. Der reiche Gott tut alles und gibt alles, um das arme Verlorene zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Sohn Gottes kommt, um den verlorenen Sohn zu erlösen. Das Leben selbst opfert sich für den, der dem Tode nahe ist. Diese Perspektive Gottes, der etwas verloren hat und der losgeht, um zu suchen, die scheint auch am Ende der Geschichte des verlorenen Sohns durch. Dieser, mein Sohn, war tot. Er war tatsächlich verloren. Doch lasst uns nun dies aus der Perspektive des Menschen betrachten. Der verlorene Sohn, der fühlt sich ja ganz und gar nicht verloren. Im Gegenteil, er ist mit den reichen Gaben seines Vaters ausgestattet und zieht los. Jeder von uns Menschen ist von Gott mit reichen Gaben ausgestattet worden. Gott hat uns so viel gegeben, uns mit so vielen Dingen ausgestattet, dass wir ein ziemlich gutes Leben auf die Beine stellen können. Wir können Geld verdienen. Wir können Menschen kennenlernen, mit denen wir fröhlich sind. Wir können Dinge tun, die uns erfüllen, die uns fröhlich machen. Doch es gibt zwei Wege. Entweder wir nutzen unsere Gaben für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, wo es immer reichere Frucht bringt, oder aber wir verlassen unseren Gott. Und dann gebrauchen wir unsere Gaben nur noch zur Befriedigung unseres Egoismus, bis es zu Ende ist. In der Geschichte vom verlorenen Sohn erfahren wir, wie jemand den zweiten Weg geht, wo er den Reichtum, den Gott uns schenkt, zur Befriedigung seines Egoismus verprasst. Und nun gelangt dieser Mensch zur Umkehr. Das Geld ist alle und gerade zu diesem Zeitpunkt kommt eine Hungersnot. Der Mensch ist pleite und findet nichts mehr bei sich selbst. Da geht er in sich, als er erkennt, dass er in Lebensgefahr ist, denkt er an den, von dem alles Leben kommt. Hier sehen wir ein großes Problem und eine Gefahr für uns Menschen. Wann erkennt der verlorene Sohn, dass er in Lebensgefahr ist? Erst in dem Augenblick, als er hungrig bei den Schweinen sitzt. Erst dann, als es beinahe zu spät ist. Aber wann ist er aus der Sicht des Vaters verloren? Schon zu dem Zeitpunkt, als er von ihm weggegangen ist. Dieser, mein Sohn, war tot. Und das ist die Dramatik. Der Mensch meint, das Leben zu wählen und wählt doch den Tod. Der Mensch denkt, das Leben steht mir offen. Der erste Job, das erste Geld, die eigene Wohnung, nette Leute, Partys, Spaß, das Leben ausprobieren und in vollen Zügen genießen. Was solch ein junger Mensch nicht erkennt, ohne Gott ist das der Tod. Solch ein Lebensentwurf, den so viele Menschen wählen, ist der Tod, weil er wegführt von der Grundlage des Lebens. Der Mensch muss erkennen, dass sein Leben in den Tod führt. Denn wenn er es nicht erkennt, dann hält ihn keiner auf. Und deshalb bringt Gott ihn an den Rand seiner Existenz, bis der Mensch bei sich selber nichts mehr findet. Und welch eine Gnade, wenn dann derjenige um den weiß, der helfen kann. Wer dann nichts mehr bei sich selbst findet, findet dann alles bei seinem Gott. Wie viele Menschen leben in den Tod hinein ohne dass sie den rettenden Gott kennengelernt haben. Das zerreißt unserem Gott das Herz. Er macht sich selber auf den Weg, er sendet Boten aus und lässt seine Liebe und seine Hilfe überall verkündigen, dass es möglichst viele Menschen hören. Und welch eine Freude, wenn auch nur ein Mensch zurückfindet. Wir hatten gesagt, dass am Schluss beide Perspektiven zusammenkommen. Dass wir also auch in diesem Gleichnis von unserem Gott hören, der hinausgeht, das Verlorene zu suchen. Der jüngere Sohn erkennt seine Schuld. Er tut Buße und er will gar nicht mehr Kind sein. Hauptsache in der Nähe seines Vaters. Und wenn er nur ein kleiner Knecht sein könnte. Doch der Vater steht da und breitet die Arme aus. Voller Freude drückt er sein Kind an die Brust. Er nimmt den verlorenen Sohn für alle sichtbar als sein Kind an. Er steckt ihm einen Ring an den Finger. Er zieht ihm das schönste Kleid an und feiert ein großes Fest. Man könnte fast meinen, jetzt wäre alles wieder wie vorher. Aber das stimmt nicht. Jetzt erst hat dieser Sohn erkannt, was das bedeutet, bei seinem Vater zu sein. Was das für ein Reichtum ist. Wir können unserem Gott nur in den Ohren liegen, dass das auch einmal alle diejenigen erkennen, die von zu Hause ausziehen, um ihr eigenes Leben zu leben und dabei im Begriff stehen, das wahre Leben zu verlieren. Und nun kommt der zweite Sohn in den Blick. Er war auf dem Feld, kommt zurück und hört, dass gefeiert wird. Er erkundigt sich und erfährt, dass der verlorene Bruder zurück ist, allerdings ohne das Geld. Er wird zornig. Drinnen wird gefeiert, aber er will nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Hier steht noch ein verlorener Sohn. Doch bei diesem Sohn wartet der Vater nicht, bis der von selbst hereinkommt. In seinem Unmut kann der das gar nicht. Und darum geht der Vater heraus. Da kann sich der Sohn nicht mehr halten. Vater, die ganze Zeit habe ich mich abgerackert. Die ganze Zeit war ich hier und habe geholfen. Ich bin doch derjenige, der bei dir geblieben ist. Für mich hast du nie ein Fest veranstaltet. Und nun kommt dieser Taugenichts, der das Erbe mit Huren verschleudert hat, und du hast nichts Besseres zu tun, als auch noch das gemästete Kalb für ihn zu schlachten. Dieser Sohn ist nicht anders als sein Bruder. Welch ein entlarvender Satz. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Auch dieser Sohn scheint der Meinung zu sein, dass das Leben beim Vater nicht gerade der größte Spaß war. Und nun ist er außen vor. Er will nicht mit hinein. Da versucht der Vater, ihn an die Hand zu nehmen. Mensch, mach doch mal die Augen auf und sieh, wie lieb ich dich habe. Alles, was mein ist, ist auch dein. Mensch, Sohn, erkenne doch, was das für ein Reichtum ist, dass du in der Gemeinschaft mit dem lebst, der selber das Leben ist. Bei diesem Sohn wird es nun auch für uns interessant. In seiner Rolle finden wir auch uns wieder. Wir Christen meinen auch manchmal, wir waren immer dabei. Die Frage ist nur, haben wir diesen Reichtum, den wir da erfahren haben, auch erkannt? Oft genug haben wir uns für die Guten gehalten, die wussten, was richtig ist, die aus Überzeugung ihre Pflicht getan haben und auf vieles verzichtet haben, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Keine ausufernden Partys, keine wechselnden Liebschaften, kein Leben in Saus und Braus. Stattdessen jeden Sonntag früh aufstehen und bei jeder Entscheidung fragen, was Jesus tun würde. Beide Söhne haben den Reichtum nicht erkannt. Ihnen beiden war nicht bewusst, was das für ein Segen und für eine Freude ist, in der Gemeinschaft mit ihrem Vater zu leben. Und bei uns ist das manchmal ähnlich. Und wisst ihr, wo wir das feststellen? Wir merken das, wenn es zu zwischenmenschlichen Spannungen kommt. Wenn wir angefressen sind durch irgendeine Bemerkung oder wenn uns schlicht das andere Gesicht nicht passt, dann spüren wir plötzlich Unwillen. Dann wollen wir nicht mit hineingehen in die Gemeinschaft, wo man miteinander fröhlich ist. Und wie schnell entwickeln wir dann eine innere Distanz zur Gemeinde Gottes? Das kann übrigens auch passieren, wenn wir sehen, wie fröhlich und lebendig und voller Glauben die anderen drinnen feiern. Da bin ich plötzlich außen vor. Oder es passiert, dass Leute mitfeiern und fröhlich sind, die mir überhaupt nicht passen. Auch da bin ich plötzlich außen vor. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Hier steht der Pharisäer und der Schriftgelehrte vor dir. Er war immer dabei, aber es hat sich Unmut und eine innere Distanz und Unwillen eingeschlichen. Mit welch einer Liebe begegnet Jesus diesen verlorenen Menschen? Er behandelt sie so, wie es der Hirte und die Frau in den ersten Gleichnissen tun. Der Vater geht ihnen nach. Er wirbt um sie. Er nimmt sie an die Hand und führt sie hinein. Liebe Gemeinde, wie wichtig ist das, dass wir uns immer wieder hineinführen lassen, dass Gott uns frei macht von aller Schuld und von allem Unwillen, dass unser Gott alle Distanz überwindet, auch alle innere Distanz. Wie wichtig ist das, dass wir dann wieder fröhlich mitfeiern in der Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern. Hier findest du das wahre Leben. Hier findest du Rettung vor dem Tod, Rettung vor der ewigen Verlorenheit. Hier erfährst du, wie fröhlich Himmel und Erde darüber sind, dass du mit dabei bist. Stellt euch nur einmal diese Szene aus der anderen Perspektive vor. Die Leute drinnen feiern fröhlich, weil der verlorene Sohn wieder da ist. Doch plötzlich wird es still. Sie merken, der Bruder will nicht mitfeiern. Der Vater geht raus und der Rest wartet gespannt, was passiert. Plötzlich geht die Tür auf und der Vater kommt rein, an seiner Hand sein ältester Sohn. Da erst ist die Freude vollkommen. Gott möge geben, dass auch wir diese Freude erfahren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.